Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Erinnert euch mal zurück, was ihr im Alter von 26 Jahren beruflich so getrieben habt, wie weit ihr da gekommen seid in eurer Karriere. Wenn ihr schon in einer leitenden Position wart, die eben auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt, dann wirklich meinen allergrößten Respekt, Hut ab. Ich glaube aber, dass die wenigsten von euch mit Mitte 20 CEO einer mittelständischen Unternehmensgruppe und Traditionsmarke geworden sind, die fast 100 Millionen Euro Umsatz erzielt. Einer meiner heutigen Gäste kann das von sich behaupten. Seit dem 1. Februar ist Jakob Schöffel der Chef im gleichnamigen Familienbetrieb und übernimmt damit von seinem Vater Peter. Und jetzt freue ich mich sehr, beide heute hier zu haben. Erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Peter.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Und dann darf ich den frisch gebackenen CEO der Schöffel-Gruppe begrüßen. Servus, Jakob.
Servus, danke für die Einladung.
Aber gerne doch. Sag mal, Jakob, für dich hat ja Anfang Februar ja ein komplett neues Leben begonnen. Nimm uns bitte mal mit in deinen ersten Tag als Chef. Wie ist der so abgelaufen? Und was mich auch noch interessieren würde, wie emotional war der eigentlich für dich?
Du, der erste Tag war ehrlicherweise relativ unspektakulär am 1. Februar. Die Emotionalität war vorher schon etwas höher, dann hat sie wieder abgenommen, weil ich seit einem Jahr schon in Vollzeit bei Schöffel bin und dementsprechend hatten wir einen fließenden Übergang statt einen wirklichen Sprung ins kalte Wasser. Dass ich dann voll übernehme, haben wir schon zum Neujahrsempfang im Januar an das Team verkündet. Insofern, der Moment war schon sehr emotional, aber der erste Tag als in meiner neuen Rolle war relativ entspannt. Ich habe angefangen um 8, hatte dann viele Meetings und habe es vor 18 Uhr aus dem Büro geschafft, was natürlich super ist.
Also du würdest auch nicht sagen, dass die Nacht davor so ein bisschen komplizierter war? Also bist du dann so ein relativ entspannter Kerl?
Ja, würde ich schon sagen. Da kann ich trotzdem abschalten. Die Nacht vor dem Neujahrsempfang, wo wir es verkündet haben, da habe ich weniger ruhig geschlafen, weil da war die Emotionalität eben hoch, weil wir uns natürlich darauf gefreut haben, das Team mitzunehmen, dem Team mitzuteilen, dass wir den Wechsel machen.
Bist du eigentlich so eine geborene Rampensau, sage ich mal?
Ist jetzt kein guter Stuhl, um das zu sagen, aber eigentlich nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber es ist Teil des Jobs und es macht mir auch Spaß, ist allerdings nicht meine Komfortzone, um ehrlich zu sein. Privat würde ich mich eher als zurückhaltend beschreiben.
Eine kurze Unterbrechung zu Beginn mit einem wichtigen Hinweis. Natürlich geht auch in diesem Jahr wieder der SPOKO, der SAZ Sportkongress, über die Bühne. Termin ist Mittwoch, der 24. September. Bitte schon mal in eurem Kalender notieren. Diesmal findet die Veranstaltung an einem ganz besonderen Ort statt, und zwar im Deutschen Sport- und Olympiamuseum Köln. Euch erwarten dort inspirierende Keynotes, kontroverse Panels und überraschende Impulsvorträge. Einen Tag vorher hält der BSI seine Jahrestagung ab. Danach gibt es am Abend des 23. September die legendäre Nacht des Sports. Alles, wie schon erwähnt, im Deutschen Sport- und Olympiamuseum Köln. Sichert euch jetzt schon mal ein Ticket zum Early-Bird-Preis. Das SPOKO-Ticket bekommt ihr für nur 390 Euro netto. Zudem bieten wir euch ein Kombi-Ticket an, das den SPOKO und die Nacht des Sports beinhaltet. Der Sonderpreis liegt hier bei 459 Euro. Um zu bestellen, geht auf event.sazsport.de/spoko. Okay, Peter, so eine Übergabe ist ja wirklich keinesfalls Business as usual. Ne? Von der 7. zur 8. Generation ist wirklich unglaublich. Du bist Anfang der 90er Jahre gekrönt worden, sage ich mal, und kannst dich da, glaube ich, ganz gut in den Jakob reinversetzen. Was würdest du sagen, war dein Start damals herausfordernder oder ist es der von Jakob?
Ach, ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Auch damals waren die Zeiten herausfordernde. Damals am Ende einer totalen Gore-Tex-Hochkonjunktur. Und ich habe es eigentlich im Laufe meiner Jahrzehnte geschätzt, mit steinigem Umfeld anzufangen, weil dann wird es hinterher leichter. Der Rückenwind, den muss man sich erarbeiten. Und ähnlich ist, glaube ich, das Umfeld jetzt aktuell auch mit Weltwirtschaftskrise, Verunsicherung, alles andere als einfach. Aber da stecken auch immer die Chancen drin, weil es geht ja jedem gleich. Und das ist, glaube ich, für einen Neubeginn eher einen Vorteil gegenüber, man steigt am Zenit ein und kommt sich dann eigentlich fast als Verlierer vor, wenn es dann mal bergab geht und die Welt hat nun mal Zyklen.
Also du würdest jetzt gar nicht sagen, dass die Welt damals zu deiner Zeit so besonders einfacher war oder beziehungsweise das Geschäft einfacher war als heute?
Also ich glaube, wir Menschen haben eine Eigenschaft, dass wir immer glauben, heute ist schwieriger als gestern. Wir verklären die Vergangenheit und beschönigen die Zukunft und verpassen dabei den Alltag. Ich glaube, das Geschäft war immer schwierig auf die eine oder andere Art, war immer herausfordernd und es gab aber immer Sieger und Verlierer. Und gerade dann, wenn es objektiv steiniger und schwieriger geworden ist, wurden die Weichen gestellt für Unternehmensschicksale.
Wenn der Podcast online gestellt wird, dann wirst du 64 sein. Und ich finde es ganz spannend, es gibt wirklich zahlreiche Beispiele von Chefs in Familienunternehmen, die mit über 70 noch das Sagen haben und auch haben wollen. Das ist irgendwie auch so deren Anspruch fast. Wie schwer ist es dir gefallen, loszulassen?
Also erstmal steht es mir nicht an, da zu urteilen. Viele Wege führen nach Rom. Ich folge da dem Motto, die Friedhöfe sind voll mit unersetzbaren Menschen. Man darf sie nicht zu wichtig nehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, eine gute Mannschaft zu haben, Sieger im Team zu haben, sich eher als Trainer zu verstehen. Und insofern ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, loszulassen, vor allem, wenn ich weiß, wer das Staffelholz in die Hand nimmt. Also ich vergleiche es immer mit dem Staffellauf. Man bereitet sich eigentlich 4x100 Meter Staffel. Die 100 Meter waren für mich gute 30 Jahre. Ja, und du beginnst wahrscheinlich bei 80 Meter dich mit dem Staffelholzübergabe dich vorzubereiten. Aber es gibt genau diesen einen Moment, wo der eine Läufer vom anderen übernimmt. Und insofern ist es doch ein einschneidender Moment. Mir ist er überhaupt nicht schwer gefallen. Ganz im Gegenteil, für mich war es ein epochaler, positiver Moment, weil es für ein Familienunternehmen von 7. auf den 8. Staffelholzwechsel einfach ein Moment ist, wie er nur alle 35 Jahre kommt.
Kann man vielleicht auch sagen, dass eine ganze Menge Druck auch von dir abgefallen ist?
Ich glaube, ich konnte mit dem Druck immer ganz gut umgehen, aber natürlich Druck in Form von unzähligen Meetings von früh bis spät, Druck in Form von immer im Rampenlicht stehen, ja. Aber ich habe Unternehmertum in dieser Branche immer als Privileg empfunden, immer als schön empfunden. Aber natürlich wäre es verherrlicht zu sagen, da scheint jeden Tag die Sonne. Also das tut es aber nirgendwo. Nein, also der Druck bleibt, werde ja weiterhin Unternehmer bleiben. Aber dieses Arbeiten am Unternehmen statt im Unternehmen gibt eine neue Perspektive, erhöht den strategischen Blick, gibt natürlich mehr Freiraum, in Ruhe nachzudenken und nicht getrieben zu sein, im zweiten Meeting schon 5 Minuten zu spät zu kommen. Also den Druck bin ich gerne los, weil den habe ich lang genug gehabt. Der ist nicht gut für Blutdruck. Und insofern habe ich auch den als Teil der Staffelholzübergabe dem Jakob natürlich weitergegeben, der den jetzt jeden Tag schon erspüren darf.
Also über deine Rolle werden wir später auch nochmal genauer sprechen. Jetzt wieder zurück zu dir, Jakob. Erzähl uns doch bitte mal was über deinen beruflichen Werdegang. Also welche Erfahrungen kannst du in deine neue Aufgabe mit einbringen?
Du, ich würde mal ganz vorne anfangen. Wie das bei Familienunternehmen, glaube ich, oft so ist, war das Unternehmen immer präsent, auch als ich noch ein Kind war. Und zu der Zeit hat es mich aber auch schon immer begeistert. Ich fand das immer interessant, was mein Dad da macht. Fand das Produkt super. Ich war immer gern draußen, habe immer gern Sport gemacht. Und wenn ich im Unternehmen war, fand ich auch das Team ja mega herzlich, total nett. Und so kam es eigentlich, dass es mich schon interessiert hat, hier eines Tages mal anzufangen. Und ich dann so in der Abi-Zeit mich dazu entschieden habe, BWL zu studieren, statt wahrscheinlich Physik. Und für BWL bin ich dann nach St. Gallen in die Schweiz gegangen. Zu der Zeit bin ich auch Mitglied unseres Beirats hier im Unternehmen geworden, was mir in den vergangenen Jahren immer die Möglichkeit gegeben hat, eigentlich die Geschehnisse des Unternehmens und auch die Entscheidungen, die strategischen Entscheidungen mitzubegleiten und mich hier auch schon teilweise mit einzubringen. Nach meinem BWL-Studium habe ich noch einen Master in internationalem Management mit Finance-Vertiefung in Portugal und Australien draufgesetzt. Und habe berufliche Stops in der Strategieberatung, in der Trendforschung und im Venture Capital durchlaufen und bin dann vor einem Jahr bei Schöffel im Familienunternehmen eingestiegen in der Rolle der Leitung unserer Group Services. Wir haben ja neben unserem Bereich Sport noch den Bereich Pro für Arbeitsbekleidung und den Bereich Tech für Behördengeschäft Und in den Group Services zentralisieren wir unsere Verwaltungen über diese verschiedenen Markteinheiten hinweg. Und das war eine Riesenchance für mich, weil ich durch diesen Verwaltungsbereich eigentlich alle marktorientierten Bereiche des Unternehmens auch habe miterleben dürfen und auf der anderen Seite wirklich das operative Geschäft habe kennenlernen können und so ein bisschen herausfinden können, wo liegen welche Hürden. Und dieses Jahr war super spannend und hat mich dann auch dazu bewegt zu sagen, okay, ja, das ist das, was ich machen will und ich gehe jetzt hier auch in die Gesamtverantwortung.
Jetzt habe ich mir mal so überlegt, was so andere 26-Jährige in deinem Alter so machen. Also die gehen natürlich gerne am Wochenende weg auf irgendwelche Feste, in irgendwelche Clubs. Für dich sozusagen hat irgendwie jetzt schon so ein bisschen der Ernst des Lebens begonnen. Also dein Leben wird sehr stark von der Arbeit schon dominiert, mit 26 wohlgemerkt. Wie kommst du damit klar?
Ich meinte ja vorhin schon, ich bin leidenschaftlicher Sportler und für mich ist es nicht nur Arbeit, sondern irgendwo auch Leidenschaft, was wir hier machen. Es geht auch, also das ganze Thema Textil begeistert mich und ich glaube, die Leidenschaft, die man dann für sowas hat, das ist dann auch okay, dass man dort mehr Zeit investiert, vielleicht auch wirklich Herzblut reinsteckt und die Sorgen, der Druck, der damit einhergeht, ist nicht immer leicht, aber ich glaube, damit kann man leichter umgehen, wenn man wirklich für was begeistert ist. Und das bin ich auf jeden Fall.
Naja, und auf Feste kannst du jetzt auch trotzdem weiterhin gehen, oder? Ne? Also das eine schließt das andere nicht zwingend aus, dann vielleicht in einer etwas offizielleren Funktion.
Du, ich war nie der große Partygänger. Ich bin wirklich der zurückhaltende Typ und gehe dann lieber in die Berge oder raus oder zum Laufen. Party war ich nie der große Typ dafür.
Okay. Ja, jetzt bist du der Chef von, ich glaube, es sind 275 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit und ich glaube 220 in der Zentrale. Ist das korrekt?
Ja.
Okay, gut. Ja, jetzt gibt's einige, die weitaus länger dabei sind, als du alt bist. Ne? Also die kennen Schöffel wirklich in- und auswendig. Wie glaubst du, kannst du gerade solche Leute von deinem Weg überzeugen, sie mitnehmen? Es kann natürlich reichen zu sagen, hey, ich bin ein Schöffel und jetzt der Chef, Punkt.
Ja, ich glaube, das wäre nicht mein Weg. Ich glaube, auch ich kenne Schöffel. Ich kenne es seit meiner Geburt oder seitdem ich zumindest bewusst lebe, habe das Unternehmen immer begleiten dürfen und habe auch ein Zielbild, zu dem ich hin möchte. Und auf der anderen Seite bin ich mir meines Alters durchaus bewusst, versuche aber die Leute dann von meiner Vision zu begeistern und vor allem über Fragen und gemeinsame Diskussionen dann auch wirklich einen gemeinsamen Weg zu dieser Vision zu finden und mich eher mit Machtworten zurückzuhalten, weil ich schon dran glaube, hey, eine gewisse Bodenständigkeit zu sagen, ja, ich bin 26, relativ jung in der Position, habe noch nicht die meiste Erfahrung in dieser Branche, habe allerdings ein super starkes Team um mich herum, das die Erfahrung mitbringt. Meine Aufgabe ist es eigentlich, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Challenges zu geben, sodass wir dann gemeinsam zum besten Ergebnis kommen. Ich glaube, das ist eine bessere Interpretation meiner Rolle.
Es gibt ja junge Chefs, die ein Unternehmen auch gerne umkrempeln wollen, ja, vielleicht auch auf links drehen wollen. Wie genau sieht denn dein Weg für die Marke Schöffel aus? Also gibt es schon Dinge, die du auch deutlich verändert hast?
Ich würde es ein bisschen trennen, intern und extern. Also die Marke Schöffel, kommen wir vielleicht gleich dazu, aber im internen Bereich habe ich schon früher begonnen, weil eben dieser Verwaltungsbereich in meiner Verantwortung war und wir dort im vergangenen Jahr vor allem das Thema Digitalisierung und Modernisierung des Unternehmens systemisch, prozessual, kulturell wirklich vorangetrieben haben und wir dort, glaube ich, auch wirklich schon Veränderung spüren. Was das Externe angeht und die Marke angeht, glaube ich, werden wir weiterhin starker Partner sein, werden aber den Weg der Modernisierung der Marke, den wir im letzten Jahr angestoßen haben, konsequent weitergehen. Und insofern bleiben wir bei unseren Tugenden, versuchen noch die ein oder andere Sache vielleicht noch ein bisschen besser zu machen, noch ein bisschen moderner zu machen. Aber eine grundlegende 180-Grad-Wende ist da auf keinen Fall zu erwarten. Parallel dazu ist der Ausbau der Gruppe auf die drei Säulen nach wie vor auch hier meine Aufgabe und dem werden wir konsequent vorantreiben.
Kannst du vielleicht sogar mal zwei, drei Beispiele nennen, die auch schon unter deiner Führung ja relativ deutlich verändert worden sind?
Würde ich jetzt mal auf intern beziehen. Intern haben wir beispielsweise in einem sehr großen Projekt unser Product Lifecycle Management System umgestellt. Wir sind aktuell in der Transition, sind noch nicht ganz im neuen System, aber dieses System hat eigentlich zur Folge, dadurch, dass es jeden Prozess bei uns intern irgendwo berührt, dass wir nicht nur ein neues System einführen, sondern uns überlegen müssen, mit diesem neuen System, wie arbeiten wir neu? Und dort wirklich jeden Prozess anzuschauen und zu überlegen, ist das sinnvoll, wie wir das bisher hingemacht haben und wie können wir es vielleicht besser, vielleicht kundenorientierter machen. Das ist sicherlich eines der größeren Projekte, die unter meiner Führung aktuell im Rollout sind.
Sonst noch ein Beispiel, was du nennen wollen würdest? Oder ist das schon der klare Fokus?
Digitalisierung ist sicherlich ein Fokus. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch in den vergangenen Monaten ein Fokus von mir gewesen, kulturell Dinge zu verändern. Aber das würde ich jetzt nicht als Projekt beschreiben, sondern eher als was, was man jeden Tag vorlebt. Und ich glaube, so eng wir auch abgestimmt sind, am Ende des Tages liegt eine ganze Generation zwischen uns. Und die Kultur aus dieser neuen Generation zu prägen, ist eine große Chance von uns. Aber ich würde es jetzt hier nicht als Projekt bezeichnen, sondern eher als was, was man jeden Tag lebt. Das wäre allerdings neben dem Thema Digitalisierung der zweite wichtigste Fokus, den ich jetzt in den vergangenen Monaten hatte.
Das ist ja sehr spannend, Jakob. Was genau hast du denn so an der Unternehmenskultur schon verändert?
Ich glaube, es ist einerseits eine Frage des wirklichen Lebens, wie schon erwähnt, wie man auftritt, wie man führt, welches Beispiel man gibt. Dad, du hast viel Erfahrung in der Branche, hast immer eine starke Meinung und hast, glaube ich, den Teams viel Orientierung geben können. Die habe ich nicht. Und wie vorhin schon erwähnt, muss ich eher über einen anderen Stil kommen, vielleicht etwas kollaborativer. Und das ist alles andere als trivial zu sagen, hey, von klarer Führung und wir gehen in diese Richtung und das ist eine Aussage hinzu, lasst uns gemeinsam die Lösung erarbeiten. Wir brauchen dafür ein bisschen länger, aber die Zeit müssen wir uns nehmen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Art zu arbeiten und die Leute dort mitzunehmen, das würde ich als nicht trivial beschreiben.
Also könnte man sagen, jetzt auch nicht böse gemeint, Peter, dass du noch mehr Teamplayer bist?
Die Frage war an mich adressiert.
Ja.
Ich glaube, ich muss es aktuell sein, weil ich eben nicht diesen gewaltigen Erfahrungsschatz habe. Ich würde meinen Dad trotzdem als starken Teamplayer bezeichnen, so ist es nicht. Aber die Entscheidungsfindung muss ich aktuell einfach kollaborativer gestalten, selbst Erfahrung sammeln und dann sehen, welcher Stil sich da langfristig, also sehr langfristig etabliert, nachdem ich einen Haufen Erfahrung gesammelt habe. Aber die Teamstärke meines Dads wollte ich damit jetzt nicht untergraben, im Gegenteil.
Das wollte ich auch nicht, das ist mir schon aber wichtig zu sagen. Peter, jetzt kann dich dein Sohn natürlich um Rat fragen, du bist ja nicht aus der Welt, ne? Das haben wir schon festgestellt, aber er muss schon seinen eigenen Weg finden. Wie siehst du denn deine Aufgabe seit Februar? Weil du hast ja noch ein festes Büro, oder?
Ja klar, habe ich noch ein festes Büro und das ist bei Familienunternehmern so. Da gibt es keinen Tag, wo er sagt, jetzt mache ich die Türe zu und schaue nach hinten. Das ist ja das Schöne, das ist ein Teil deiner Familie, ein Familienunternehmen. Ich würde was nochmal gerne zu dem einen Punkt, den ihr gerade habt, sagen. Unser Unternehmen ist jetzt 224 Jahre ungefähr alt und hatte bisher mit diesem Generationenwechsel nur 7-mal die Möglichkeit, grundlegend etwas anders zu machen, weil der Kopf ein anderer ist. Das heißt, im Schnitt kommt es alle 35 Jahre, so auch bei uns, dass ein Unternehmen die Chance bekommt, sich relativ radikal zu häuten oder neu zu erfinden. Das darf man nicht als Nachteil sehen, sondern wirklich als Vorteil, sagen, hey, ich habe einmal die Chance, es grundlegend anders zu machen. Ich habe noch ein Büro. Ich verwende meine Zeit im Wesentlichen darauf, den Jakob zu coachen. Ich halte es mit dem Jakob so, wie es vor 35 Jahren mein Vater mit mir gemacht hat. Lass uns möglichst viel reiben ob der Sache. Das ist wahre Wertschätzung, ist sich wirklich inhaltlich zu reiben, ohne zu streiten. Wichtig ist nur, dass nach außen eine Stimme gilt und diese Stimme hat zum 1. Februar gewechselt. Das ist eigentlich der wirklich einschneidende Moment, dass bisher ja letztlich der Peter der Dirigent war und es jetzt der Jakob ist. Das ist das Einzige, was sich geändert hat. Ansonsten wertemäßig in dem Grundwertekontext, glaube ich, sind wir sehr ähnlich, Jakob, dass du methodisch die Dinge anders angehst, dass du gerade das Thema Digitalisierung, was einfach auch eine Generationenfrage ist, in einer ganz anderen Aktivität bespielst. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich bei dir vor 1,5 Jahren beworben habe. Ich sage, Jakob, ja, es wäre jetzt sinnvoll, vielleicht noch 3 Jahre woanders als Assistent zu arbeiten, aber wir bauen jetzt gerade die Struktur für die nächsten 15 Jahre und ich möchte sie dir nicht bauen, weil du sie dann ausbaden musst und außerdem kannst es du wahrscheinlich viel besser. Lass uns doch es hier in deinem Unternehmen gemeinsam machen. Und du hast dann das Unternehmen, das du dir gebaut hast, und zwar originär vom Keller aus und nicht nur vom ersten Stock an.
Das heißt, wenn man eine Visitenkarte jetzt von dir drucken lassen würde, stünde da Coach drauf, auch Strategieberater?
Also ich habe zwar nur Visitenkarten, muss man schauen, ob die schon das neue Logo haben. Das Problem ist bloß, ich brauche sie eigentlich nicht mehr, weil mich kennt in der Branche so ziemlich jeder. Meine nächste Visitenkarte, da wird einfach nur mein Name draufstehen und das Logo des Unternehmens. Da muss ich auch nicht President und Unternehmens- oder Vertreter der Kapitalseite draufschreiben. Braucht da keine Titel. Der Familienname bei uns ist Titel genug. Und ich bin ja weiterhin Gesellschafter, stehe dem Unternehmen mit Rat und Tat dann zur Seite, wenn das Unternehmen es braucht. Und ich dränge das nicht auf, sondern ich möchte da gerufen werden. Das passiert noch zu oft, aber das liegt jetzt an dem Übergang. Das wird weniger werden. Aber ich habe da, das habe ich genetisch von meinem Vater bekommen. Also dieses in der ersten Reihe stehen, das muss ich nicht zwingend haben. Es geht um viel mehr. Es geht um den Erfolg des Unternehmens. Es geht um den Erfolg beim Kunden, die Zufriedenheit beim Kunden. Es geht um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht um irgendwelche Visitenkarten und das eigene Ego.
Nochmal eine kurze Pause und da würde ich euch gerne mal eine Frage stellen. Was glaubt ihr, sind ausschlaggebende Gründe, um als Kunde in einem Sportgeschäft positive Erfahrungen zu machen? Also, dass der Kunde den Laden mit einem rundum positiven Gefühl verlässt und er vielleicht auch dieses viel zitierte Einkaufserlebnis hatte. Jetzt würde man meinen, eine der Top 3 Punkte müsste doch ganz sicher das Thema Kompetenz des Verkäufers, der Verkäuferin und damit verbunden eine exzellente Beratung sein. Tatsächlich ist es das gar nicht. Zumindest nicht, wenn man einen Blick in unseren aktuellen Consumer Report 2025 Sportartikelhandel Dach wirft. Die Konsumenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben uns da andere Punkte zurückgespielt, und zwar folgende. Eine große Produktauswahl, die Möglichkeit, Sportartikel vor dem Kauf an- bzw. auszuprobieren und, vielleicht nicht ganz überraschend, günstige, / moderate Preise. Das sind also für die Konsumenten die Top-3-Kriterien, die ein positives Einkaufserlebnis im stationären Sporthandel erzeugen. Der angesprochene Punkt Kompetenz, Beratung liegt nur so auf Platz 5, 6 ungefähr gleich auf, und das ist sehr interessant, mit der direkten Parkmöglichkeit am Sportgeschäft. Die Studie hat natürlich noch deutlich mehr zu bieten. Kein Wunder bei weit über 100 Seiten Datenmaterial. Überzeugt euch einfach selbst davon, fordert gerne das Studienexposé an, also eine Leseprobe, und bestellt dann idealerweise. Der Report kostet ein bisschen was, klar, aber ich kann euch versichern, das Invest ist es definitiv wert. Für nähere Infos meldet euch bei der Studienleiterin Sonja Koschel unter koschel@marketmedia24.de oder bei mir unter bergener@saz.de. Und jetzt weiter zum Gespräch. Ja, jetzt hast du als CEO beginnend ab Anfang der 90er Jahre schon so eine goldene Ära im Segment Outdoor miterlebt, mit gigantischen Wachstumsraten bis in die 10er Jahre hinein. Und du hättest noch einen Schritt machen und Schöffel verkaufen können. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dir einige Angebote ins Haus geflattert sind. Oder es wäre auch möglich gewesen, selbst eine Outdoor-Marke zu übernehmen, die eben euer Angebotsportfolio erweitert. Warum ist beides nicht passiert?
Also da hast du vollkommen recht, gerade in der Hochzeit, aber auch danach, ist ja eine spannende Branche. Kannst du im Schnitt einmal im Monat ein Unternehmen kaufen und könntest einmal im Monat verkaufen. Das ist so gewesen. Inzwischen ist es wieder ein bisschen ruhiger, weil die Konjunktur schwierig ist, aber es kommt auch wieder anders. Namensgleichheit im Ausweis meiner Kinder zu dem, was auf unserer Bekleidung steht. Hier geht es um viel mehr als um Euros. Da geht es um viel mehr als um Umsatz, um Ertrag. Das ist natürlich auch wichtig. Hier geht es um generationenübergreifendes Lebenswerk. Und ich habe mich nie damit beschäftigt, das Unternehmen zu verkaufen. Ich war aber auch immer zurückhaltend mit schnellen Zukäufen, bin Freund von Fokus. Und wir haben uns entschieden, gerade in den letzten Jahren, es aus eigener Kraft zu diversifizieren. Wobei wir eben klar dem Fokus folgen, dass wir Bekleidungsspezialisten sind. Wir kennen uns mit Textil aus, nicht mit Hartware. Ich habe schon vor gefühlt 25 Jahren ein Standardschreiben entwickelt, wo wir diese Anfragen absagen. Da steht groß, ich verkaufe, Punkt, Punkt, Punkt. Dann steht klein, gute Qualität, eine tolle Marke, tolle Produkte, Leidenschaft. Und unten groß nicht. und dann einfach mit einer Unterschrift, Faksimile, kommt gar nicht mehr auf meinen Tisch, geht über die Assistentin. Nein, wir beschäftigen uns nicht mit Unternehmensverkauf. Das hat mir nie Zeit gekostet. Kommt mein Fokus immer auf unsere Kunden und nicht auf irgendwelche Mergers and Acquisitions legen.
Und Peter, auch ein Zukauf war tatsächlich nie ein Thema?
Wir haben ja mal zugekauft, Ende der 80er Jahre, die Firma Klepper aus Rosenheim. Ansonsten haben wir immer die Chancen originär mit der Marke Schöffel gesehen und okay, und die sehen wir auch weiterhin. Schöffel ist so ein starker Name, die Marke hat so eine hohe Bekanntheit und Begehrlichkeit und Sympathie, dass wir, und am Ende ist jeder Euro knapp und jede Stunde knapp, die besser investiert sehen, Schöffel, make Schöffel bigger, instead of einfach links und rechts zukaufen. Kann man anders machen. Für mich war es immer klar und ich bin immer gut damit gefahren. Ob es der Jakob mal anders macht, das muss er sehen. Aber ich glaube, als mittelständisches Unternehmen, als Familienunternehmen, wo die Euros ja nicht im unendlich vorhanden sind, wenn man da wirklich das Unternehmen voll in Familienhand bewahren will, da ist man gut beraten, sich maximal zu fokussieren.
Wir schauen natürlich jetzt in erster Linie auf Schöffelsport. Die Bereiche Tech und Pro lassen wir mal außen vor. Jetzt deckt ihr mit eurer Bekleidung drei Segmente ab, die aus unterschiedlichen Gründen schwierig bzw. schwierig geworden sind. Ja, also Outdoor steckt in einem kleinen Tief, wo wir uns fragen müssen, wie gesättigt ist der Markt mittlerweile bei Textilien? Dann haben wir die Skibekleidung, die in den letzten Jahren natürlich stark gelitten hat. Bike macht nach gigantischen Jahren eine schwere Krise durch, das kann man wirklich so sagen. Wie seht ihr denn so das Sportbusiness derzeit?
Also ich glaube, du hast es ja gerade eben beschrieben, es ist eine schwierige Phase, aber auch mit vielen Chancen. Wir haben das Glück, dass wir eine starke Marke haben und wir vom Endkunden schon gesucht werden, wir eine treue Kundenbasis haben, die unseren Produkten vertrauen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass die Modernisierung der Marke, die wir mit großen Schritten gehen, nötig ist. Wir aber genau aus den Gründen, die du genannt hast, auf diese treue Kundenbasis achten müssen und sie nicht verlieren dürfen. Und am Ende des Tages, so hart dieser Markt ist, glaube ich, wird es immer eine Existenzberechtigung für einen Textilspezialisten im Premium-Segment geben. Die wird nach wie vor bestehen bleiben.
Glaubst du denn, dass wir aus eigener Kraft aus dieser Krise rauskommen können? Also im Endeffekt gibt es so viele Faktoren, die wir in der Branche oder die ihr als Marke einfach nur sehr indirekt beeinflussen könnt. Ne? Das Thema Inflation, die Konsumlust kannst du natürlich indirekt schon beeinflussen, aber ihr wisst selber, wie schwer das derzeit ist. Was sind da so eure Ansatzpunkte?
Also ich bin ganz grundsätzlich ein zuversichtlicher Mensch und glaube, dass das durchaus möglich ist. Am Ende ist es aber auch wichtig, sich nicht in Themen und Problemen zu verlieren, die man nicht lösen kann. Und wir müssen unseren Fokus auf uns richten und unsere Kunden und überlegen, was wir besser machen können. Und wenn wir unser Bestes geben, dann können wir uns am Ende nichts vorwerfen. Was die Umweltbedingungen angeht, da möchte ich gerade in der Zeit, in der wir aktuell stecken, keine Aussagen machen, aber es ist auch müßig, sich damit zu sehr auseinanderzusetzen. Natürlich muss man ein Auge drauf haben, was um einen herum abgeht, aber mein Fokus ist schon auf den Problemen, die ich auch lösen kann und ich glaube, daran tun wir gut.
Peter, was könnt ihr als Schöffel mit dazu beitragen, die Krise einigermaßen gut zu bewältigen, letztlich in allen drei Bereichen, Outdoor, Ski, Bike? Was wäre dein Ansatz?
Also ich glaube, da hilft mir meine neue Rolle in Verbindung mit der Erfahrung, dass ja es nicht das erste Wellental ist, das die Branche durchmacht. Und in meiner neuen Rolle am Unternehmen arbeiten, das heißt höhere strategische Flughöhe, würde ich mal einen Gedanken reinwerfen. Block out the noises, listen to the reasons. Die Geräusche, die in der Tat extrem laut sind gerade. Ukraine-Krieg, ja, Trump, wir wissen es alles. Die sind hörbar. Totale Verunsicherung weltweit ist für mich aber ein Geräusch. Ein Grund ist, warum wir fest davon überzeugt sind, dass gerade die Marke Schöffel eine mehr als Zukunftsperspektive hat. Und ich denke, was wir mit Ich bin raus bespielen, dieses Thema Gegenmodell zu höher, schneller, weiter, diese Getriebenheit, die ständig zunimmt, Burnout-Raten nehmen zu, die Menschen sind immer getakteter, zu sagen, hey, Schwitzen macht Spaß, geh da raus, finde dich selbst, hat doch viel mehr Zukunftskonjunktur als 280 PS, 8 Zylinder unterm, man sagt, das ist gestern. Also wenn was Zukunft hat und wir an eine Zukunft generell als Menschheit glauben, dann ist es das Thema Sport, das Thema Erholung, das Thema Freizeit. Ja, damit gibt es keine Ausreden mehr. Dass es zurzeit extrem steinig ist, gilt für alle. Und was ich gelernt habe, und das hat mir mein Vater schon mit auf den Weg gegeben, weil das die 20 Jahre vorher genauso war. Immer dann, wenn es für alle extrem schwer wurde, kamen die Zeiten von gesunden mittelständischen Familienunternehmen, wo der Generationenauftrag einfach eine Rolle spielt und nicht nur der Quartalsbericht. Weil wenn du heute, und das gilt ja seit dem ersten Tag Corona, wenn du heute als CEO nach Quartalsbericht gemessen wirst, dann bist du verpflichtet, langfristige Fehler zu machen. Du musst in der Qualität sparen. Du musst in deiner Kundenansprache sparen, weil wenn der Dollar steigt, damit deine Margen nach hinten gehen, die Umsätze nicht kommen, die Inflation zunimmt, ja, dann wenn du dann da nicht kurzfristig, ich sag mal, Fehler machst im langfristigen Sinne, dann wirst du die Ergebnisse nicht liefern, die der anonyme Kapitalmarkt von dir erwartet. Das darf natürlich kein Freibrief sein, zu sagen, ja, mei, dann schauen wir mal, wird schon wieder gut werden. Hoffnung ist ein schlechter Berater des Kaufmanns. Aber wenn wir diese Geräusche, dieses Umfeld nicht ändern können, dann dürfen wir eben nicht unsere Werte, von denen wir überzeugt sind, dass sie uns langfristig zum Erfolg führen. Und da haben wir 224 Jahre Historie gleichzeitig über Bord werfen, nur weil da mal kurz eine Epoche Trump ist zum Beispiel. Das gibt uns diesbezüglich etwas mehr Luft zum Atmen, nicht unendlich viel, aber etwas mehr Luft zum Atmen als vielen anderen Unternehmen. Und da sehen wir schon eine Chance drin.
Ein Kuchen in einem bestimmten Markt oder auch in einer bestimmten Warengruppe kann irgendwann auch nicht mehr größer werden, das ist klar. Und dann gehen Marken her und sagen, hey, wir müssen diversifizieren, wie es so schön heißt. Peter, du hast den Begriff vorher auch schon mal in den Mund genommen. Also das heißt, wir müssen unser Geschäft breiter aufstellen. Das heißt eben, dass das Sortiment um neue Produktgruppen erweitert wird. Und jetzt setzt Schöffel ja nach wie vor auf das gängige Textilsortiment. Ich habe mal so ein Beispiel mir rausgegriffen, Fahrradtrikots. Und da habe ich mich gleichzeitig gefragt, warum aber gibt es keine Fahrradtaschen von euch? Ihr seid eine Weltmarke, die, wie du schon vorher zu Recht gesagt hast, begehrt ist. Also warum setzt ihr nur auf dieses Pferd Textilien?
Ich kann es dir für die Vergangenheit beantworten. An einem ganz konkreten Beispiel, das wir vor 20 Jahren hatten, wo es darum ging, als wir mit dem Franchise-Konzept begonnen haben, man sagt, okay, es fehlen Schuhe, wie gehen wir mit dem Thema Schuhe um? Und damals hat mir jeder empfohlen, weil das ja toll auf Excel zu rechnen ist, er muss halt Schuhe machen. Und ich sage nicht, es kann ja auch funktionieren. Ich habe mich sofort dagegen entschieden, bin zum Lowa gefahren und wir haben eine exzellente Partnerschaft, die bis heute anhält. Warum habe ich das getan? Ich habe einfach immer großen Respekt davor gehabt, meinen Namen, der für meine ganze Familie steht, damals zwei kleine Kinder, dem eine Gefahr auszusetzen, indem beispielsweise die Qualität nicht stimmt oder indem ich es einfach nicht gebacken kriege, weil die Herausforderungen dazu mannigfaltig sind. Das hat mich wertemäßig immer zu Fokus gezwungen und das hat sich finanziell eigentlich immer ausbezahlt. Ein System Schöffel ist nicht dazu auf Gedeih und Verderb verdonnert, jährlich zweistellige Wachstumsraten zu produzieren, sondern wir sind dazu verpflichtet, unsere Kundinnen und Kunden maximal zufriedenzustellen. Und das ist schwer genug, gelingt auch nicht immer. Und da bin ich einfach von der Logik her, vielleicht bin ich aber auch zu denkfaul gewesen, von der Logik immer der Meinung gewesen, dass wenn sich unser Team ausschließlich um Bekleidung, was ja hochkompliziert ist, bemüht, dann sollte man einen gewissen Vorteil gegenüber den Kunden haben, als wie wenn sie ab Mittag über Schuhe oder Rucksäcke nachdenken müssten. Bin ganz gut damit gefahren, habe es dem Jakob als Empfehlung mit auf den Weg gegeben, mehr kann es nicht sein. Ich würde ihn challengen in meiner neuen Rolle, wenn er es auflösen würde, aber ich wüsste noch nicht davon, Jakob.
Also Jakob, ich könnte mir eine Fahrradtasche von euch sehr gut vorstellen.
Ja, ich glaube, da halte ich es mit der Empfehlung von meinem Dad und mit der bayerisch-schwäbischen Bodenständigkeit. Wir wissen, was wir können und fokussieren uns drauf, statt zu versuchen, alles aber nur halbgar zu machen. Und auch der textile Fokus erlaubt uns ja zu diversifizieren, wenn auch in andere Märkte. Es hat vielleicht den Nachteil, dass wir weniger Markensichtbarkeit im Sport haben, als wenn wir jetzt beispielsweise Fahrradtaschen machen würden oder Skier. Aber unternehmerisch ist es dafür umso spannender, weil teilweise die Synergien näher liegen, vielleicht nicht in der Marktbearbeitung, aber beispielsweise in der Beschaffung. Und wir uns stärker von einem einzelnen Markt unabhängig machen können. Also wir haben vorhin über das Thema Unsicherheit gesprochen und wenn wir raus, oder nicht raus, aber wenn wir neben einem Konsummarkt wie dem Sportbekleidungsmarkt ein Arbeitsbekleidungsgeschäft aufbauen können oder ein Geschäft für staatliche Ausschreibungen, dann ist das unternehmerisch mindestens genauso spannend.
Mhm. Wenn man nochmal auf die Segmente schauen, die ihr bespielt, also speziell Ski, Outdoor und Bike, kannst du dir denn vorstellen, auch mal in andere reinzugehen? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel Running. Warum nicht Running?
Ist aktuell nichts geplant. Ich möchte es auch nicht ausschließen. Ich glaube, Running selbst ist sehr umkämpft. Ich bin selber leidenschaftlicher Läufer und sehe, was es da am Markt gibt. Ich glaube, der Kunde ist teilweise auch smart und denkt in Richtung Multi-Use nach. Und wenn du eine leichte Wanderbekleidung hast, also ich ziehe Schöffelbekleidung auch zum Running an. Insofern ist es vielleicht teilweise gar kein so weiter Schritt. Aber ich glaube, man muss auch hier einfach sich bewusst sein, was das an Energie und Investition kosten würde. Und das sehr überlegt abwägen. Und da ist aktuell zumindest nichts geplant, weil wir in dem, wo wir aktuell unterwegs sind, genug zu tun haben.
Jetzt nochmal abschließend zurück zu euch beiden. Peter, wenn du eine Eigenschaft von deinem Sohn haben könntest, die dir so ein bisschen vielleicht in deiner Geschäftsführerzeit gefehlt hat, was wäre die?
Der Jakob ist ein brillanter Zuhörer. Stellt gute Fragen herzu. Und dieses Führen über Fragen, was mir immer im Kopf klar war, dass es der Königsweg ist, ist mir nicht immer in der Praxis uneingeschränkt gelungen, weil ich schon in den meisten Punkten eine explizite Meinung habe und die schon immer auch kundgetan habe. Damit bin ich gut gefahren. Aber das ist eine Eigenschaft, da kann ich dich, Jakob, dazu beglückwünschen. Da hätte ich gerne eine Schnitte mehr davon gehabt. Ich traue dem jetzt aber nicht nach.
Genau, ist auch so, finde ich, ganz gut gelaufen mit eurem Unternehmen. Nochmal ein großes Kompliment an deine Ära, die du da auch geprägt hast. Jakob, von welcher Eigenschaft, die dir dein Vater mitgegeben hat, wirst du denn so in deiner neuen Aufgabe wirklich enorm profitieren können? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall die Fähigkeit, mutig Entscheidungen zu treffen und konsequent umzusetzen. Im Zweifel lieber was zu entscheiden, statt 5-mal im Kreis zu drehen und die Entscheidung dann im Nachgang nochmal nachkorrigieren. Das führt oft schneller zum Ziel. Und auf der anderen Seite sicherlich auch das Thema Partnerschaftlichkeit und Wertschätzung von Handschlagqualität, weil es viele Dinge einfach wirklich vereinfacht, wenn man weiß, hey, man kann sich auf Worte von gewissen Personen einfach verlassen.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann vielen Dank euch für die Zeit, für das wirklich spannende Vater-Sohn-Gespräch. Jakob, ich wünsche dir wirklich alles Gute in deiner neuen Aufgabe, die schon eine ziemliche Herausforderung darstellt. Aber so wie ich das jetzt auch so von dir gehört habe und auch vom Peter, glaube ich, bist du wirklich ein würdiger Nachfolger und wirst deine Aufgabe auch wirklich gut bewältigen. Danke an dich. Und Peter, auch dir natürlich herzlichen Dank und ich wünsche natürlich auch alles Gute als Coach, als Ratgeber für deinen Sohn und ja, ich denke, man wird dich in der Branche nach wie vor auch öfter nochmal zu Gesicht bekommen.
Danke. Vielen Dank dir.
Nochmal eine kurze Unterbrechung. Wir verschicken jede Woche einen Newsletter mit den SAZ-Jobs der Woche. Dort seht ihr eine Auswahl an Stellenanzeigen für die Sport- und Bike-Branche und könnt euch, solltet ihr eine neue Herausforderung suchen, dann dementsprechend bewerben über jobs.saz.de. Wenn ihr als Unternehmen, als Arbeitgeber da mal selbst stehen wollt, weil ihr eben sucht, und wer tut es nicht in der heutigen Zeit, dann meldet euch bei uns und wir machen euch ein gutes Angebot. Schreibt uns eine Mail an jobs@saz.de. Ansprechpartnerin ist Sabine Vogt.
Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.